SWR 2 Forum.
Gesünder mit Nutri-Score. Was bringt die neue Ampel für Lebensmittel? Unser Thema heute mit Gregor Papsch am Mikrofon. Ist es ein Meilenstein in der Ernährungspolitik, wie die zuständige Ministerin Julia Klöckner die neue Lebensmittelampel nennt? Ab sofort soll sie den Verbrauchern jedenfalls helfen, gezielter in die Regale zu greifen und damit gesünder zu leben. Das Nutri-Score-Label bewertet Lebensmittel nach ihren Inhaltsstoffen von grün bis rot, von empfehlenswert bis bedenklich. Da stellen sich jetzt viele Fragen. Brauchen wir so ein Label überhaupt? Es gibt doch die Nährwerttabellen auf der Rückseite. Was kann das bunte Logo bewirken, wenn es auf dem Apfel oder dem Gemüse schon mal gar nicht drauf ist? Und hilft es im Kampf gegen Diabetes und Fettleibigkeit, was die Politik ja behauptet, zumal wenn die Kennzeichnung freiwillig bleiben soll? Darüber diskutieren wir heute. Und ich habe zwei Expertinnen im Studio. Sabine Schütze, sie ist Ernährungsberaterin der SWR-Fachredaktion Umwelt und Ernährung. Und ich begrüße Luise Molling, Expertin für Übergewichtsprävention beim Verein Foodwatch in Berlin. Frau Molling, Nutri-Score ist eine echte Hilfestellung für eine gesunde Lebensweise, sagt Frau Klöckner. Geben Sie ihr recht?
Der Nutri-Score ist auf jeden Fall eine wichtige Hilfestellung, weil er hilft, ganz klar und wissenschaftlich erwiesen damit, dabei gesündere Kaufentscheidungen zu treffen im Alltag. Allerdings kann er das vollumfänglich nur tun, wenn er auch verpflichtend auf allen Produkten abgedruckt ist. Dies ist nicht der Fall. National lässt er sich eben nur freiwillig umsetzen. Daher sehen wir im Moment den Nutri-Score auch nur auf sehr wenigen Produkten und meistens auch nur auf den eher ausgewogenen Produkten. Daher hat er auch nur eine sehr begrenzte Wirkung.
National, überregional, darüber reden wir gleich noch. Aber was ja erstmal auffällt, auf der Banane oder dem Käsestück von der Theke ist das Label ja gar nicht drauf. Einen echten Vergleich, Frau Molling, habe ich doch gar nicht.
Ja, das liegt ganz einfach daran, dass der Nutri-Score ja berechnet wird anhand der Daten in der Nährwerttabelle. Das heißt, Sie können den Nutri-Score nur auf ein Produkt drucken, das auch eine Nährwerttabelle auf seiner Verpackung hat. Das haben eben die meisten Obst- und Gemüsesorten oder auch der Käse in der Theke nicht. Aber die meisten Produkte im Supermarkt sind ja eben durchaus verpackt und haben eine Nährwerttabelle. Und gerade bei diesen verarbeiteten Produkten, wie zum Beispiel dem Fruchtjoghurt oder der Tiefkühlpizza oder den Frühstücksflocken, gerade da fällt es Verbraucherinnen und Verbrauchern ja oft sehr schwer, die Nährwertqualität zu beurteilen. Und da gibt der Nutri-Score eben eine Hilfestellung und zeigt auf einen Blick, ob das Produkt eher ausgewogen oder eher unausgewogen ist.
Sabine Schütze, diese Farbskala von A bis E kennen wir bisher ja schon von Mikrowellen, von Kühlschränken. Jetzt bald gibt es sie auch für das, was da reinkommt. Eine gute Idee?
Naja, zumindest ist es tatsächlich, finde ich, eine sehr schnelle Orientierung, der sich einfach der Verbraucher damit schaffen kann. Klar, die gilt nur für verarbeitete Lebensmittel. Dafür ist sie ja auch gemacht, weil man sie eben so schwer einsortieren kann. Aber die Idee hier ist meiner Meinung nach alles andere als ein Meilenstein. Frau Klöckner versucht uns das als einen solchen zu verkaufen. Ein Meilenstein ist der Nutri-Score ganz sicher nicht. Er kann winzige kleine Anstupser in die richtige Richtung bewirken. Aber wir wissen auch, dass wir Menschen ziemlich häufig beratungsresistent sind. Also es bleibt doch durchaus noch abzuwarten, wie viel der Nutri-Score tatsächlich bringen kann.
Schauen wir uns diese Skala genauer an. 5 Stufen von A bis E, von empfehlenswert bis Finger weg. Ein Buchstabe ist jeweils besonders hervorgehoben. Wie funktioniert Nutri-Score? Frau Schütze, erklären Sie uns das. Was kann ich denn da jetzt genau ablesen?
Naja, der Nutri-Score, der bewertet im Prinzip nicht einzelne Bestandteile, sondern ja das gesamte verarbeitete Produkt. Und dafür ist es ja auch gut für diesen schnellen Überblick. Dafür werden dann ungünstige Nährwertbestandteile wie also Zucker, Fett oder auch Salz mit so günstigen Nährwertbestandteilen wie Ballaststoffen oder auch Proteinen zum Beispiel mit Punkten bewertet. Das Ganze gibt's dann in einer relativ komplexen Plus- und Minus-Geschichte. Und dann kommt am Ende eine Punktzahl heraus, die dann im Prinzip dieses Produkt auf 100 Gramm bzw. Milliliter einsortiert. Also das heißt, ich habe immer 100 Gramm als Grundlage für die Einsortierung in ein dunkelgrünes und sehr empfehlenswertes A bis hin zum roten E, von dem ich eben möglichst oft dann die Finger lassen sollte. Und das Ganze macht natürlich tatsächlich nur dann Sinn. Von der Berechnung her ist es wissenschaftlich erwiesen, da brauchen wir gar nicht drum streiten. Aber tatsächlich macht es Sinn, das hat Frau Molling ja auch schon angesprochen, wenn dann die Produkte untereinander vergleichbar werden. Denn wir haben Pizzen, wir haben so ein verarbeitetes Produkt, das sehr häufig fertig gekauft und gegessen wird. Natürlich haben wir eine Pizza, die eher in einem orangen D daherkommt, weil sie halt von der Zusammensetzung nicht sehr günstig ist. Aber es gibt tatsächlich auch Pizza, auf der viel Grünzeug drauf ist, viel Gemüse. Und dann kommt sie mit einem hellgrünen B daher. Und wenn ich die nebeneinander liegen habe, im Tiefkühler, im Supermarkt, dann kann ich natürlich überlegen, ob ich doch auf meine Standardpizza zurückgreife oder vielleicht es mal mit dem hellgrünen B probiere. Das ist der Sinn des Ganzen.
Frau Molling, also ohne das Kleingedruckte auf der Rückseite angegebenen Nährwerte ist das Label dann doch nicht so viel wert. Aber wie das Frau Schütze gerade beschrieben hat, so bei Fertigprodukten kann es mir dann doch helfen, das etwas Gesündere vom etwas Ungesünderen zu unterscheiden.
Ja, genau. Also es ist ja auch so, dass die meisten Menschen, selbst wenn sie sich etwas auskennen mit Ernährung, also selbst ich, die sich jetzt beruflich damit beschäftigt, oft gar nicht einschätzen können, was ist denn zum Beispiel jetzt ein hoher Salzgehalt in der Wurst oder was ist jetzt ein hoher Zuckergehalt in einem Joghurt? Warum ist ein Zuckergehalt bei Frühstück Flocken anders zu bewerten als bei einem Produkt, was viel Feuchtigkeit enthält. Das ist sehr schwer, also auch für den Laien fast unmöglich einzuschätzen und zu bewerten, weil es ja auch diese Vielzahl an Informationen gibt. Und der Nutri-Score übersetzt das eben, vereinfacht diese Informationen und macht sie jedem verständlich, weil ja eben jeder diese Ampelfarben kennt und auch kleine Kinder schon sofort wissen, dass Grün besser ist als Rot.
Was kann ich denn jetzt eigentlich nicht ablesen? Frau Schütze, da sind sich ja die Experten einig, die Ampel wird der Komplexität einer gesunden Ernährung nicht gerecht.
Nee, das ist völlig richtig. Aber wie gesagt, ich kann zumindest verarbeitete Produkte voneinander unterscheiden und schon mal ein bisschen einschätzen. Was man natürlich nicht machen kann, ist, wir haben natürlich auf Obst und Gemüse sowas nicht, auf Käse auch nicht. Das ist natürlich, finde ich, auch nicht ganz so wichtig, denn wir alle wissen schon, dass Obst und Gemüse gesund ist und dass ich mehr Gemüse als Obst essen soll. Das ist uns durchaus schon klar. Nur die Fertigprodukte muss ich letztendlich untereinander unterscheiden können. Und das ist, denke ich, etwas, was wir natürlich durch die Freiwilligkeit so auch nicht erreichen werden. Wir haben schon etliche Hersteller, die gesagt haben, wir machen mit. Danone, Iglo sind da vorne weg, Alpro ist vorne mit dran, Bofrost ist mit dabei, Mestemacher und Haribrot wollen auch mitmachen und Brot ist jetzt auch nicht immer nur ein grünes Produkt. Von der Seite her natürlich Bonduelle, klar, die verkaufen Gemüse, für die ist das auf jeden Fall eine Werbung. Interessant ist aber auch, dass jetzt langsam die Hersteller anfangen zu entdecken, dass man damit Werbung machen kann, wenn man zum Beispiel ein Kartoffelspezialist ist. McCain druckt es zum Beispiel auch auf die Backofenpommes drauf und da kommen sie dann mit einem grünen A, die Backofenpommes. Und das erstaunt natürlich schon und ich finde, das ist wiederum ein Problem, weil das tatsächlich verwirren kann. Weil man natürlich weiß, Pommes sind doch gar nicht so toll und jetzt kriegen die ein A. Haben die sich da verrechnet oder ist der Nutri-Score tatsächlich nicht so gut? Das ist die Frage, die sich da meiner Meinung nach als erstes als Verbraucher stellt.
Ja, ich denke, da ist es auch wichtig, dann aufzuklären, wo quasi die Grenzen dieser Kennzeichnung liegen. Der Nutri-Score hilft eben, die gesündere Wahl zu treffen bei einer konkreten Kaufentscheidung. Er gibt Ihnen aber keine Informationen darüber, wie Sie sich allgemein ernähren sollten. Also er setzt keine allgemeinen Ernährungsempfehlungen. Die sagen eben, essen Sie viel Obst, viel Gemüse, kochen Sie eher selbst, als eine Tiefkühlpizza zu kaufen. Aber wenn Sie nun mal Lust haben auf eine Tiefkühlpizza, dann hilft er Ihnen, die gesündere Tiefkühlpizza zu wählen. Oder wenn zum Beispiel allgemeine Ernährungsempfehlungen sagen, Sie sollten einmal die Woche Fisch essen, hilft der Nutri-Score Ihnen, den gesünderen Fisch zu wählen, der weniger gesalzen oder gefettet ist. Wobei er natürlich nicht hilft, ist, Ihnen Informationen zu geben zu einzelnen Nährwertgehalten. Also wie hoch jetzt der Zucker- oder der Salzgehalt ist, da müssen Sie sich weiter an der Nährwerttabelle orientieren, wenn Ihnen einzelne Nährwerte wichtig ist. Und was er eben auch nicht kann, und da spielt eben das Beispiel von Frau Schütze drauf an, er gibt Ihnen keine Informationen darüber, wie die Nährwertqualität des Produktes ist, wenn Sie es zubereitet haben. Weil Pommes sind nun mal, so wie Sie kaufen, meistens einfach nur geschnittene Kartoffeln und von daher auch nicht ungesund. Die werden halt ungesund, wenn Sie sie in die Fritteuse schmeißen und hinterher ordentlich Salz draufschütten. Dann sind sie eben fettig und salzig. Solange Sie sie so in dem Zustand, wie Sie sie kaufen, sind sie erstmal unproblematisch. Und da muss man halt bei solchen Produkten immer klar machen, auch bei den Fischstäbchen, die ja da gerne auch angeführt werden, je nachdem, wie Sie das Produkt zubereiten, wird sich eben auch die Nährwertqualität dann nochmal verändern.
Und genau da sehe ich eben auch die absoluten Grenzen. Das ist eben doch das, was wir gerade mit dem Fisch hatten. Ich glaube nicht, dass jemand einen gesünderen Fisch kauft, nur weil da jetzt bei dem verarbeiteten Produkt das Grün ist. Er wird trotzdem zu den orange leuchtenden Fischstäbchen greifen, weil nämlich das genau das ist, was man kennt und was man isst. Also ich halte es für extrem schwierig, tatsächlich zu einem gesünderen Produkt hinzufinden. Und wenn ich halt nun mal eine vegetarische Pizza einfach nicht gerne mag, dann werde ich weiterhin die Salami-Pizza essen.
Darf ich mal kurz fragen, welcher Buchstabe, welche Farbe steht denn künftig auf einer Flasche Olivenöl?
Ein gelbes C. Also das, da wurde der Algorithmus gerade überarbeitet. Das Olivenöl erhält ein gelbes C. Die Fischstäbchen übrigens auch ein grünes B. Also da hat Frau Schütze sich jetzt gedacht. Es gibt die Fischstäbchen, die haben meist ein grünes B, weil sie sind eben auch Fisch. Sie haben ein bisschen Panade. Die ist aber eben, solange sie sie nicht in Fett braten, auch noch nicht so fettig. Es gibt dann aber auch Backfischstäbchen. Da ist, glaube ich, noch mehr Salz drin und noch mehr Fett. Die haben dann ein gelbes C. Auch da gibt es eben dann schon die Unterschiede, auch bevor sie sie zubereitet haben. Bei dem Olivenöl ist es so, sie haben ja, auch da geht es immer darum, sie überlegen ja nicht, heute trinke ich irgendwie, möchte ich ein Olivenöl kaufen? Oder, genau, also auch da, also da ist es mal wichtig zu sehen, auch Olivenöl sollte ja nicht literweise in sich reingeschüttet werden, auch wenn es jetzt das bessere Öl ist. Deswegen macht es durchaus Sinn, dass eben pflanzliche Öle mit weniger gesättigten Fetten wie Olivenöl, Walnussöl, Rapsöl dann ein gelbes C bekommen, aber eben schlechtere, ungesündere Öle wie Butter, wie Kokosöl eben dann ein rotes E kriegen. Also Öl sind eigentlich in dem Bereich von C bis E.
Okay, aber Sie wissen, worauf ich natürlich...
Ja, es ist zwar das beste Öl, aber man soll es halt eben auch nicht literweise trinken.
Klar, aber Sie wissen natürlich, worauf ich hinaus will. Also man könnte jetzt, wenn man unbedarft vor dem Regal steht und sieht bei der Veggie-Fertigpizza das grüne A prangen, beim Olivenöl aber das C, könnte man ja irgendwie verwirrt sein. Also ich verstehe Sie richtig, man darf sozusagen das Label nur innerhalb derselben Produktpalette vergleichen.
Also es funktioniert grob auch schon über die Produktkategorien hinweg. Also es ist eben so, dass meistens Süßwaren eher im roten Bereich liegen und Produkte mit viel Gemüse und Obstgehalt eben im grünen Bereich. Also so grob funktioniert das auch über die Kategorien hinweg durchaus. Also passt das schon zusammen. Aber am besten funktioniert der Nutri-Score natürlich immer in der konkreten Kaufentscheidung. Und Sie überlegen ja nicht, schütte ich heute irgendwie eine Pizza auf meinen Salat oder ein Olivenöl, sondern Sie überlegen, welches Öl möchte ich kaufen oder welche Pizza nehme ich heute. Und da hilft Ihnen der Nutri-Score, aber er ersetzt eben nicht diese allgemeinen Ernährungsempfehlungen, die sagte, also wo ich generell weiß, ich sollte eben nicht jeden Tag Tiefkühlpizza essen. Und auch eine tiefgrüne Tiefkühlpizza ist quasi jeden Tag die optimale Wahl.
Was meine Kinder natürlich gerne machen würden, nur noch Fischstäbchen, nur noch Toastbrot, Frau Schütze, ne? Das ist natürlich das Problem.
Ja, aber das machen die auch nicht lange, glaube ich, weil auch Kinder mögen Abwechslung durchaus und werden dann das ein oder andere mal probieren. Und ich glaube schon, dass die Vielfalt zustande kommt, aber es ist schon völlig richtig, der Nutri-Score kann hier nur eine Kleinigkeit, möglicherweise ein minimalistischer Anstupser sein, sich dann doch mal für das Richtige zu entscheiden oder es zumindest mal auszuprobieren. Das ist gut und möglich. Aber es ist, wie ich eingangs schon sagte, definitiv kein Meilenstein. Es gehört deutlich mehr dazu als ein Nutri-Score, um im Endeffekt den Verbrauchern wirklich eine Wahl zu lassen. Frau Klöckner sagt immer, sie möchte die Wahlfreiheit der Verbraucher nicht einschränken. Und man soll ja selber nachdenken. Ja, aber zum selber Nachdenken muss man ja befähigt werden. Und da gehört meiner Meinung nach ganz klar auch eine Ernährungsbildung in der Schule dazu, die da noch fehlt. Denn ganz ehrlich, in Schulen, das habe ich selbst erlebt, da kommt, wenn man mal den Schülern so das ein oder andere tatsächlich beibringt, und da reichen schon wirklich auch die Kleineren, die finden das total spannend, wenn die plötzlich den Ursprung von Lebensmitteln erfahren und die Unterschiede tatsächlich auch im Kleinen sehen. Und ich glaube, da muss man ansetzen, um wirklich die Möglichkeit überhaupt erstmal zu schaffen, sich zu entscheiden.
Frau Molling holt
also
schon tief Luft.
Also da müsste ich jetzt ehrlich gesagt, würde ich jetzt gerne doch ein bisschen widersprechen, weil es ist ja durchaus so, dass die meisten Kinder wissen, dass der Apfel gesünder ist als der Schokoriegel. Die meisten Kinder wissen durchaus, dass Wasser besser ist als Cola. Das Problem ist aber, und das sagen eigentlich alle anerkannten Experten auf dem Gebiet, also auch die Weltgesundheitsorganisation, die medizinischen Fachverbände, dass wir eben schon seit Jahrzehnten in einer übergewichtsfördernden Umwelt leben. Das heißt, selbst wenn sie wissen, was die gesündere Wahl ist, wird die ihnen im Alltag erschwert. Ganz einfach, weil fettige, hochkalorische, zuckrige Lebensmittel überall leicht verfügbar sind, weil das Schul- und Kita-Essen unausgewogen ist, weil das Angebot an Getränken völlig überzuckert ist, weil kleine Kinder schon mit Werbung für Süßwaren und ungesunde Produkte überall bombardiert werden. Also so ist es eben einfach schwierig, im Alltag gesündere Kaufentscheidungen zu treffen. Und der Nutri-Score allein, und da gebe ich Frau Schütze recht, wird natürlich das Problem nicht völlig lösen. Aber er hilft eben zumindest dabei, die gesündere Kaufentscheidung zu treffen. Es hat übrigens eine große Studie in Frankreich auch nachgewiesen. Da haben die 60 Millionen Produkte gelabelt und haben über einen längeren Zeitraum erforscht, ob die Menschen wirklich gesündere Kaufentscheidungen treffen. Und tatsächlich hatte der Nutri-Score den stärksten Effekt auf das Kaufverhalten. Das heißt, die Leute kaufen dann auch wirklich eher das gesündere Produkt, wenn denn auch alle dann gelabelt wären. Und da zeigt sich eben doch ein durchaus positiver Effekt. Aber da dürfen wir natürlich nicht stehen bleiben, sondern es braucht halt weitere Maßnahmen, die gesündere Entscheidungen im Alltag erleichtern. Wir brauchen ganz dringend umfangreiche Beschränkungen des Kindermarketings, dass eben nur noch solche Produkte an Kinder auch beworben werden, die auch empfehlenswert sind. Wir brauchen eine Limo-Steuer, damit die Getränke nicht weiter so stark überzuckert sind. Die Hersteller also weniger Zucker in ihre Getränke mischen. In Großbritannien hat das ganz wunderbar funktioniert. Wir brauchen Standards für Schul- und Kita-Essen. Also all solche Maßnahmen, die gesunde Entscheidungen im Alltag erleichtern und ein gesünderes Lebensumfeld schaffen. Weil wir haben nun mal ein massives Problem mit Fettleibigkeit unter Kindern und Jugendlichen bereits. 16% übergewichtig oder gerade fettleibig. Jeder vierte Erwachsene in Deutschland ist fettleibig. Da rollt eben ein massives gesundheitspolitisches Problem auf uns zu.
Also das wir aber ganz einfach mit den Sachen auch nicht ändern. Frau Molling, wir können einfach die Frankreich-Studie, ist zwar richtig, dass die dann mehr zu den besser gelabelten Produkten gegriffen haben, die Franzosen, oder dass die Zuckersteuer in Großbritannien auch die Leute, beziehungsweise also zum einen die Rezepturen der Getränke verändert hat, aber dann kommt Süßstoff rein. Also was ich den Leuten beibringe ist, ihr kauft dann das bessere verarbeitete Produkt, anstatt selbst mal was zu machen, was nicht hochverarbeitet ist, und das wäre dann eine gute Wahl. Und das Zweite bei den Limos ist, wir kaufen dann halt einen Süßstoff statt eine gezuckerte Limo. Es ist aber, bleibt aber immer noch Limo und ist eigentlich nicht das, was wir wollen. Deswegen sage ich, wir müssen schon auch bei der Ernährungsbildung anfangen. Sie haben völlig recht, man muss die Wahl auch leicht machen. Und das finde ich ganz wesentlich, wenn man im Prinzip das Marketing für Kinderprodukte verändert oder Werbung für diese Kinderlebensmittel für die Übersüßten abschaffen würde. Das wäre natürlich hilfreich. Trotzdem gehört auch hier deutlich mehr dazu als nur das. Und es geht nicht einfach nur darum zu sagen, eine Schokolade ist schlecht und ein Apfel ist gut. So kurz gegriffen ist doch Ernährung überhaupt nicht. Ernährung ist doch auch Genuss und ich soll ja genießen können und eine Pizza ist, naja, mal ganz nett, aber eben nicht unbedingt ein Genuss, meiner Meinung nach.
Mhm. Frau Molling, glaub, Sie haben eben ein ganz gutes Stichwort gegeben. Darf ich kurz dazwischen gehen? Sie haben gerade ein gutes Stichwort gegeben. Sie haben von einem Übergewicht fördernden Klima in Deutschland gesprochen. Da sind wir ja beim ganz großen Thema Ernährungsbewusstsein der Deutschen generell. Darum steht es Ihrer Meinung nach nicht gut. Obwohl Sie ja selber sagen, das ist den meisten Kindern klar, dass ein Apfel gesünder ist als ein Schokoriegel.
Das war jetzt ja auch kein Plädoyer gegen Ernährungsbildung. Ernährungsbildung ist sicherlich wichtig und schön und gut und das machen wir ja auch schon längere. Das Problem ist einfach nur, dass wir das eben schon seit Jahrzehnten tun und das einfach bis jetzt gescheitert ist. Also die Experten sind sich einig, diese Strategie allein darauf zu setzen, dass das Individuum gebildet wird, dass das Individuum weiß, was gesund, was ungesund ist und dass es sich möglichst viel bewegt. Das machen wir auch mal gerne. Mhm. Ernährungsbildung, Bewegungsförderung, alles, was sich an den Einzelnen richtet quasi. Diese Strategie der sogenannten individuellen Verhaltensprävention gilt eben als gescheitert und deswegen sagt man eben, wir müssen an die Verhältnisse ran. Wir müssen Verhältnisse schaffen, die gesunde Ernährung im Alltag erleichtert. Und da müssen wir eben auch an die Lebensmittelindustrie ran und die Profitinteressen, die dort dahinter stecken. Die verdienen nun mal das meiste Geld mit zuckrigen Getränken, mit fettigen Snacks, mit Süßwaren. Da sind die Profitmargen um einiges größer als zum Beispiel bei Obst und Gemüse oder bei Vollkornbrot oder bei Wasser. Mhm. Und das ist eben ein ganz zentraler ökonomischer Fehlanreiz, der dazu führt, dass die Unternehmen eben diese Produkte hauptsächlich auf den Markt bringen, dass der Supermarkt voll ist mit solchen unausgewogenen Produkten. Und auch die Werbebotschaften eben fast ausschließlich für solche unausgewogenen Produkte erfolgen. Und da müssen wir ran und da muss eben Frau Klöckner auch endlich verstehen, dass es nicht reicht, immer nur bitte, bitte zu sagen. Die mögen doch bitte jetzt mal ein bisschen den Zucker reduzieren oder die mögen doch jetzt bitte mal ein bisschen verantwortungsvoller ihr Marketing gestalten oder bitte freiwillig den Nutri-Score auf ihre Produkte drucken. Nein, da brauchen wir endlich effektive gesetzliche Maßnahmen, die hier klare Schranken setzen, die Kinder schützen vor diesen übergriffigen Marketingstrategien der Konzerne. Also sie gehen ja mit dem Kind in den Supermarkt und dann sieht es überall Comicfiguren nur auf unausgewogenen Produkten. Wenn das Kind älter ist, dann guckt es fern, sieht Werbung nur für unausgewogene Produkte. Es behandelt sich, dann bewegt es sich im Internet, auf sozialen Medien und wird dort umgarnt nur mit Werbung für unausgewogene Produkte. Und da können Sie ja als Eltern oder Lehrer können Sie ja noch so oft Ernährungsbildung machen und dem Kind beibringen, was gesunde Ernährung ist. Das ist Sisyphusarbeit. Sie kommen nicht an gegen diese Milliardenindustrie und diese Marketingmaschinerie der Unternehmen, die eben ausschließlich, fast ausschließlich diese ungesunden Produkte an Kinder bewirbt. Das ist ein ganz zentrales Problem. Und der Nutri-Score, der schafft zum Beispiel auch, solche, wäre er denn verpflichtet, wäre er auch wirklich auf allen Produkten zu sehen, solche Marketinglügen zu entlarven. Nehmen Sie zum Beispiel das Produkt, das in diesem Trinkpäckchen gerne verkauft wird. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber das wirbt dann zum Beispiel als Multivitamin. Wir haben es alle vor Augen, sehr beliebt bei Kindern. Ist eigentlich, besteht fast hauptsächlich aus Zucker und Süßstoffen und irgendwelchen Fruchtsaftkonzentraten vielleicht gerade noch und Wasser. Und ja, da steht dann drauf Multivitamin und viele Eltern denken dann, ja, das ist doch irgendwie ein gesunder Saft, den gebe ich meinem Kind mit. Wäre der Nutri-Score drauf, würden sie eben ein rotes E drauf haben und sofort sehen, dass das eine Marketingmasche ist und dass sie dieses Produkt ihrem Kind eigentlich möglichst nicht geben sollten. Und da hilft der Nutri-Score eben schon, auch diese Marketing-Tricks zu entlarven und ungesunde Produkte eben auch als solche auf einen Blick erkenntlich zu machen.
Also um es nochmal kurz zusammenzufassen, Lobbyismus ist in Deutschland wichtiger als das Kindeswohl, sagt Frau Molling. Das ist das Problem, Frau Schütze.
Absolut. Da sind wir uns wieder absolut einig, dass das ein Riesenproblem ist. Und ich habe gerade so ein bisschen gedacht, ja, wahrscheinlich bin ich da auch schon zu lange in dem Job drin, als dass ich glaube, dass da noch viel passiert von politischer Seite. Denn wir haben ja auch die Reduktionsstrategie in Deutschland, wo es eben darum geht, Fett, Salz und Zucker eben in den Lebensmitteln auf freiwilliger Basis zu reduzieren. Auch das hat Frau Klöckner schon als Meilenstein versucht zu verkaufen. Und weil da wahnsinnig toll reduziert wird, wenn man sich anguckt, was die Hersteller reduzieren, dann ist das zum Teil echt ein Witz. Dann habe ich zwar einen tollen Joghurtdrink mit 0,1% Fett, aber dann hängen da immer noch 11 Gramm Zucker auf 100 Milliliter drin. Also das ist dann schon nicht ganz so toll. Nein, also Lobbyismus wird meiner Meinung nach auch über die Verbraucher gestellt und deswegen komme ich eben auf den Trichter und sage, es hilft nichts, wir müssen uns selbst helfen. Mhm. Und Ernährungsbildung, um da nochmal kurz drauf zurückzukommen, ist für mich eben nicht einfach nur ganz platt zu sagen, das ist gut und das ist schlecht, sondern Ernährungsbildung ist für mich auch Genuss. Und für mich geht der Genuss darüber zu sagen, wenn ich frisch koche, zubereite und das kann ich in vielen Dingen tun und ohne, dass es mich wahnsinnig viel Zeit kostet, dann habe ich einfach auch ein Plus an Genuss und dann kommt so ganz nebenbei auch noch die bessere Ernährung mit dazu. Und ich glaube, das ist das, worauf man den Fokus legen muss, damit man überhaupt was erreicht. Denn von politischer Seite kann ich mir nicht vorstellen, dass es passiert. Auch wenn jetzt sogar schon, und das muss man sich mal überlegen, die Lebensmittelindustrie, mehrere Konzerne tatsächlich einen Brief an die EU geschrieben haben und gesagt haben, bitte führt die Nutri-Score verpflichtend ein. Also jetzt ist sogar schon die Industrie soweit, wieder mal der Politik davon zu preschen. Und das ist natürlich ein Zustand, den wir hier schon eine ganze Weile haben.
Glauben Sie denn eigentlich, dass die Ampel gegen Fettleibigkeit wirklich eine Hilfe sein kann? Oder ist das rein zynisch, wenn Frau Klöckner das behauptet?
Also ich bin der Meinung, dass er da der Nutri-Score das nicht wird lösen können. Also das ist, glaube ich, eindeutig zu viel verlangt.
So, jetzt, also da sage ich immer gerne, ein Waffenverbot würde jetzt auch nicht den Weltfrieden bringen. Natürlich kann der Nutri-Score nur eingebettet sein in eine Gesamtstrategie. Also Sie brauchen, wenn Sie so ein massives Problem wie eben diese Fettleibigkeitsepidemie in den Griff kriegen wollen, brauchen Sie natürlich ein ganzes Set an Maßnahmen. Und da kann gerne die Ernährungsbildung auch dazugehören, habe ich ja gar nichts dagegen. Aber da brauchen Sie eben auch Kindermarketingbeschränkungen, da brauchen Sie die Essensstandards in den Schulen, damit die Kinder eben auch in den Schulen was Ordentliches vorgesetzt bekommen und nicht jeden Tag Nudeln oder Pommes. Und da brauchen sie eben ja eine Limo-Steuer und auch einen verpflichtenden Nutri-Score. Und da sehen wir eben schon, dass gerade Menschen, also wir haben dazu eine Umfrage gemacht, dass gerade Menschen, die am stärksten von Fettleibigkeit betroffen sind, und das sind eben auch die mit einem geringen formalen Bildungsgrad, dass gerade die den Nutri-Score besonders hilfreich fanden und die Zustimmungswerte dort besonders hoch waren. Also gerade den Menschen, die am meisten darunter zu leiden haben, gerade die finden den Nutri-Score besonders gut, weil sie eben auch gerade so eine einfache Information schätzen.
Ja, aber kommen denn diese Menschen dann nicht auf den Trichter zu sagen, ja super, ich habe jetzt hier einen Joghurtdrink, der ist auf jeden Fall besser als der andere, den ich bisher genommen habe, dann kann ich jetzt zwei davon trinken. Das ist natürlich eine Gefahr, die wir da auch haben, ne?
Da muss man natürlich sehen, wie sich das in der Praxis entwickelt. Wie gesagt, wir dürfen auch nicht dabei stehen bleiben. Wir wollen ja auch eine Abschaffung der Mehrwertsteuer für Obst und Gemüse, damit sie auch einen ganz klaren finanziellen Anreiz haben, weil das funktioniert natürlich auch. Würde Obst und Gemüse billiger werden, hätten sie einen höheren Anreiz, dort zuzulangen. Im Vergleich ist es ja derzeit leider ziemlich teuer. Und umgekehrt würde eine Limo-Steuer dazu führen, dass zumindest stark zuckrige Getränke eben teurer würden, weil die Hersteller das wahrscheinlich nach unten abwälzen würden und diese dann weniger gekauft werden. Und gerade bei den zuckrigen Getränken wissen wir, dass die eben eine Schlüsselrolle spielen bei der Entstehung von Fettleibigkeit, weil sie eben ganz viele leere Kalorien zu sich nehmen, eben sehr viel Zucker ohne irgendeinen Nährwert, fast ohne einen Sättigungseffekt. Und da müssen wir eben auch ran.
Da bin ich wieder absolut bei Ihnen.
Aber die Frage, die Sie, Frau Schütze, eben gestellt haben, finde ich schon wichtig, nämlich für wen das neue Label überhaupt gemacht ist. Ne? Also wer sich schon gesund ernährt, braucht es eigentlich nicht. Wer das bisher nicht getan hat, wird das vielleicht auch künftig nicht tun? Ich weiß es nicht.
Ja, also ich glaube schon, dass es eine Kleinigkeit bewirken kann, aber es ist eben die Kleinigkeit. Und ich glaube, wir müssen tatsächlich jetzt sehen, was es unterm Strich wirklich bringen kann. Ich glaube, das ist das, was ich sagte, der Mensch ist eben immer wieder beratungsresistent in vielerlei Hinsicht oder macht sich das so, wie es sich gefällt. Da ist Pippi Langstrumpf wieder, die da durchkommt. Ne? Also wenn ich halt das mag, dann mag ich das und fertig. Und wir merken ja auch, wenn man sich das jetzt mal so ein bisschen von der psychologischen Seite anguckt, Menschen, die Diabetes-Diagnose bekommen, fangen auch dann nicht automatisch an, gesünder zu leben und bestimmte Lebensmittel, Zuckerfette zu meiden zum Beispiel oder sich mehr zu bewegen. Auch ganz klar ist, dass das natürlich jetzt hilfreich wäre, um zum Beispiel medikamentöse Eingriffe zu sich zu ersparen. Ja. Und dass es natürlich dem Körper helfen würde, da jetzt anders zu reagieren. Aber so einfach ist es eben nicht, dass man das einfach weiß und dann tatsächlich macht.
Aber ist das nicht deswegen auch gerade so? Weil wir natürlich immer wieder hören, Zucker und Fett sind nicht per se böse. Es ist natürlich immer eine Frage der Quantität, was gesund ist und was nicht gesund ist. Und vielleicht noch ein anderer Aspekt, der auch noch verunsichern kann, ist, Sie haben vorhin gesagt, Frau Schütze, die Politik wird da nichts ausrichten, da sind wir selbst gefordert, da müssen wir uns selber helfen. Aber die Bewertung von Inhaltsstoffen, das haben wir ja in den vergangenen Jahren gelernt, beziehungsweise die Frage, was gesund, was ungesund ist, unterliegt Moden. Mal wird der Zucker verteufelt, mal das Salz, dann sind es wieder die Fette. Welche Haltwertszeit hat dann so ein neues Label? Das fragen sich vielleicht auch viele, oder?
Ich würde jetzt nicht sagen, unterliegt Moden, sondern wissenschaftlichen Erkenntnissen. Also, dass Zucker wirklich sehr schädlich ist und sehr viele negative Effekte hatte, das ist einfach inzwischen klar, wissenschaftlich erwiesen. Und außer dem Zuckerverband behauptet auch niemand mehr was Gegenteiliges. Da schafft der Nutri-Score ja eben, finde ich, auch sehr gut, quasi so einen Gesamtüberblick, ohne eben nur auf einzelne Nährwerte zu reduzieren.
Ja, der Zuckerverband, und, wenn ich Sie unterbrechen darf, meines Wissens sagt schon, Zucker ist per se überhaupt nicht böse. Ja, sondern klar. Es kommt allein auf die Menge an.
Genau, die behaupten ja sogar, dass das eigentlich nur auf die Kalorien ankäme und es quasi überhaupt keinen Unterschied macht, ob sie jetzt eine Schüssel Zucker oder eine Schüssel Haferflocken zu sich nehmen. Die haben übrigens gleich viele Kalorien. Also aus Sicht des Zuckerverbandes würde das dann gar keinen Unterschied machen. Da können sie morgen statt Haferflocken einfach eine Schüssel Zucker frühstücken. Ist ganz egal, weil sie haben die gleichen Kalorien aufgenommen. Also das ist natürlich, Entschuldigung, gelinde gesagt, Schwachsinn. Also das ist einfach nicht so. Zucker ist schädlich, hat alle möglichen negativen Wirkungen, ist ein ganz, spielt eine ganz zentrale Rolle bei der Entstehung von Fettleibigkeit, bei der Entstehung von Diabetes. Ja, also da muss auf jeden Fall der Konsum reduziert werden und ich denke, der Nutri-Score kann dabei helfen, aber natürlich nur, auch wenn er wirklich auf der gesamten Bandbreite der Produkte ist. Und solange er wie jetzt nur freiwillig ist, führt es ja dazu, dass nur die Hersteller eher ausgewogener Produkte ihn nutzen. Das kann auch sein, dass man dann eher mal so ein Produkt kauft, weil man sieht, ach, ist ein grünes A drauf, das kann doch okay sein. Auch die ganzen Grundnahrungsmittel natürlich, die haben dann grünes A, wenn sie Linsen, Nudeln, Reis, all solche Dinge, ja, dann sehen sie, okay, das ist auf jeden Fall in Ordnung und wenn ich sowas selber koche. Aber ja, klar, den stärksten Effekt, glaube ich, kann er wirklich erst haben, wenn er verpflichtend auf allen Produkten zu sehen ist, wenn er eben dann dabei auch hilft, diese Gesundheitsversprechen zu entlarven, diese vermeintlich gesunden Produkte zu entlarven als Zucker- und Fettbomben. Und wenn dann eben auch jemand sieht, oh, jetzt habe ich fast nur irgendwie rote und orangene Nutri-Scores in meinem Einkaufswagen, da sollte ich vielleicht jetzt doch nochmal drüber nachdenken, ob ich ein bisschen ausgewogen einkaufe.
Wie groß, Frau Schütze, ist die Gefahr, dass das Gegenteil erreicht wird? Könnte es nicht sein, dass sich viele Verbraucher gegängelt fühlen? Die Grünen haben das ja mal versucht, vor Jahren so einen verbindlichen Veggie-Day einzuführen. Das ging ziemlich nach hinten los. Und das Label, machen wir uns nichts vor, ist ja sozusagen umgekehrt auch dafür da, dass es mir ein schlechtes Gewissen macht, wenn ich nach Rot greife.
Vordergründig wird das sicherlich bei dem einen oder anderen so funktionieren, dass man dann sagt, die wollen mir hier was vorschreiben, das mag ich nicht. Das ist in der Tat etwas, das natürlich rein von der Psyche her bei vielen diese Reaktion auslösen wird. Diese Menschen haben aber, das muss man immerhin dann auch zugeben, nochmal Zeit darüber nachzudenken. Und sie müssen es ja gar nicht nach offen kommunizieren. Das heißt, sie werden tatsächlich dann vielleicht das ein oder andere Mal ein besser gelabeltes Produkt nehmen, weil denen ja trotz allem klar ist, dass dieser Nutri-Score ja doch die bessere Wahl letztendlich darstellt, wenn ich hier das eher grün habe. Und von der Warte aus denke ich schon, dass man darüber nachdenkt, auch wenn man erstmal nicht gegängelt werden möchte und das wahrscheinlich erstmal reflexartig ablehnt. Also das ist durchaus möglich, denn was ich in den Einkaufswagen lege, ist ja trotz allem immer noch meine Entscheidung. Im besten Fall nehmen Sie tatsächlich dann Obst und Gemüse, da wo kein Nutri-Score drauf ist, dann muss man sich nicht gegängelt fühlen.
Sie hören das SWR2-Forum, gesünder mit Nutri-Score. Was bringt die neue Ampel auf Lebensmitteln? Mit der Ernährungsexpertin Luise Molling vom Verein Foodwatch und der SWR-Ernährungsberaterin Sabine Schütze. An einer gesunden Ernährung ihrer Bürgerinnen und Bürger sollte eigentlich jede Politik interessiert sein. Ob das so ist, darüber haben wir gesprochen. Aber der Streit um eine mögliche Kennzeichnung von Lebensmitteln zieht sich in Deutschland jetzt schon über Jahre. Warum dauert das hier so lange, was anderswo in Frankreich beispielsweise offenbar auch viel schneller geregelt werden konnte?
Das ist natürlich immer eine gute Frage. Also es ist einfach so, dass weder die jetzige zuständige Ernährungsministerin Frau Klöckner noch ihr Vorgänger Herr Schmidt das Thema jetzt wirklich vorangebracht hat. Also Verbraucherschutz im Lebensmittelbereich ist einfach, ja, sagen wir mal, politisch nicht en vogue. Wir haben ja eine sehr starke Lebensmittellobby, die ihre Interessen bislang eben sehr gut durchsetzen kann und jegliche politische Regulierung effektiv verhindert hat. Und ja, dann ist es eben natürlich auch so, dass dadurch, dass der ernährungswissenschaftliche Verbraucherschutz ja zusammensitzt im Agrarministerium angesiedelt ist, Frau Klöckner ja auch gleichzeitig für die Interessen der Lebensmittelindustrie zuständig ist. Also das ist natürlich schwierig, dass quasi das gleiche Ministerium die Verbraucher schützen soll, aber eben auch die Interessen der Lebensmittelindustrie vertreten soll. Und das geht natürlich oft schwer zusammen. Und bis jetzt bleibt es eben immer bei diesen freiwilligen Strategien und bei diesen freiwilligen Appellen und bei diesen Maßnahmen wie der nationalen Reduktionsstrategie, also wo dann winzige, harmlose Ziele gesetzt werden mit sehr langen Umsetzungsfristen, die eben nachweislich so gut wie nichts bringen würden. Also zum Beispiel bei Joghurt, bei Frühstücksflocken hatten wir uns das mal angeschaut. Selbst wenn die Ziele da umgesetzt werden, sind fast alle Frühstücksflocken und Joghurts, die wir in unserem Test hatten, immer noch völlig überzuckert und nach Ansicht der Weltgesundheitsorganisation zum Beispiel nicht für Kindermarketing geeignet. Also da hatten wir mal geschaut, wie ist es mit Produkten, die an Kinder beworben werden. Da wäre die Reduktionsstrategie eben auch praktisch wirkungslos. Der Nutri-Score kommt nur freiwillig, weil das natürlich rein rechtlich leider national gar nicht anders machbar ist. Da müssen wir auf europäischer Ebene vorankommen. Und ja, mit solchen Maßnahmen wie einer Limo-Steuer, also da gab es noch nicht mal eine ernstzunehmende Debatte darüber. Da wehrt sich natürlich die Industrie auch mit Händen und Füßen dagegen, weil das natürlich ganz zentral in deren Profitinteressen rangehen würde. Genauso wie Kindermarketing-Beschränkungen. Also da rühmt sich Frau Klöckner dann, dass sie den Zucker in Babytees verboten hat. Also da wird dann mal irgend so ein Nischenprodukt reguliert. Aber im Großen und Ganzen hat die Lebensmittelindustrie da völlig freie Hand. Und auch hier gibt es eben nur so eine freiwillige Selbstverpflichtung, der sogenannte EU-Pledge. Auch hier haben wir mehrfach nachgewiesen, dass der in der Praxis völlig wirkungslos ist. Und die Lebensmittelindustrie eben trotz dieser Selbstverpflichtung fast nur zuckrige, fettige und unausgewogene Produkte an Kinder vermarktet.
Frau Schütze, können Sie mal so ein bisschen erklären, vielleicht auch ein paar Namen nennen, welche Rechnung bei der Lebensmittelindustrie da eigentlich aufgemacht wird? Also einige der großen Konzerne, wie ich glaube Nestlé, Danone, auch der Pommeshersteller McCain, sind ja eigentlich für Nutri-Score. Und die sind jetzt auch nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie besonders gesunde Lebensmittel produzieren. Andere wie die Zuckerverbände sind dagegen und der Gesamtverband in der Tendenz wahrscheinlich auch. Ja, welche Rechnung wird da aufgemacht?
Naja, es ist ja nicht so, dass Nestlé zum Beispiel von Anfang an den Nutri-Score für eine tolle Idee gehalten hat. Im Gegenteil, die haben sich mit den anderen großen Konzernen, und da ist Coca-Cola und Unilever genauso mit dabei gewesen, fanden die den Nutri-Score anfangs ziemlich blöd, wollten ihn gar nicht haben, haben für eine eigene Kennzeichnung plädiert, die sie durchsetzen wollten. Da ist zum Schluss jetzt im Endeffekt nur noch Coca-Cola übergeblieben, die vor 2 Jahren dann ein eigenes Ampelsystem eingeführt haben, einfach damit die Produkte besser wegkommen. Da war dann das eigene Ampelsystem natürlich entsprechend angepasst. Inzwischen, glaube ich, hat die Industrie schon gemerkt, dass sie dem Nutri-Score, also wirklich eine Ampel, denn das ist ja inzwischen, machen wir uns nichts vor, die Lebensmittelampel, das ist eine Diskussion, die führen wir seit über 20 Jahren inzwischen. Ja. Und da haben natürlich die Konzerne schon gemerkt, dass es nichts bringt, sich da jetzt weiter länger entgegenzustellen und dass der Druck ja auch von Verbraucherseite immer höher wird, zu sagen, guckt euch doch eure Rezepturen an, überarbeitet die und macht es nicht nur so ein bisschen pro forma und täuscht da was vor, sondern macht hier wirklich was, reduziert den Zucker. Da gibt es ja tatsächlich wenigstens so erste Ansätze, das zu tun, dass ein Ketchup weniger süß ist, dass auch ein Müsli weniger süß ist, auch wenn es nach wie vor so ist, dass gerade Kinderprodukte deutlich stärker gesüßt werden. Natürlich ist da noch viel zu tun, aber das ist, glaube ich, jetzt einfach so ein, ja, wir können uns nicht gegen die Nutri-Score stellen, also werden wir ihn dann jetzt tatsächlich auch mit übernehmen und mit befördern. Denn
da muss ich
das ist immer noch freiwillig. Ne? Das ist das, was wir ja schon die ganze Zeit sagen. Es ist immer noch freiwillig. Auch wenn natürlich jetzt erste Hersteller tatsächlich sagen, er gehört verpflichtend. Klar, wenn man das nämlich jetzt freiwillig erstens auch tatsächlich macht als Hersteller, dann will man, dass die anderen das ja auch offenlegen müssen. Denn nur dann kann man tatsächlich mit seinen verbesserten Produkten konkurrenzfähig bleiben.
Da muss ich Frau Schütze echt zustimmen, weil das war natürlich so in der öffentlichen Debatte klar, da muss jetzt einfach was passieren. Wir haben hier ein massives gesundheitspolitisches Problem und die Nährwertkennzeichnung, also ist quasi die, die den Unternehmen noch am geringsten wehtut, also die sie noch am ehesten umsetzen können, ohne massive Verluste damit einzufahren und wo zumindest natürlich Hersteller ausgewogener Produkte auch durchaus damit punkten können. Dann gibt es eben Unternehmen wie Nestle, die haben ein sehr breites Portfolio, die können mit Hilfe des Nutri-Scores natürlich auch ihre Reformulierungserfolge zeigen. Quasi. Die haben zum Beispiel, als sie den auf den Pizzen eingeführt haben, alle drei Pizzen, die sie zuerst gekennzeichnet haben, haben sie überall Salz reduziert, Fett reduziert, den Gemüsegehalt auf über 40% erhöht, damit die eben einen besseren Score bekommen. Also, und all die Unternehmen, die das eben nicht wollen oder nicht können oder eher ein unausgewogenes Portfolio haben, die wehren sich natürlich nach wie vor mit Hand und Fuß dagegen. Und die möchten eben keine Kennzeichnung, die auch intuitiv und leicht verständlich ist, sondern dann eben, wie zum Beispiel von Italien, das vorgestellte Modell, was auf europäischer Ebene in Diskussion ist, das sogenannte Batteriemodell, also völlig kontraintuitiv, wo quasi desto voller die Batterie, desto mehr Zucker ist drin, also quasi völlig falsche Botschaften gesendet werden an den Verbraucher. Und auch der Lebensmittelverband hat ja ein solches Modell entwickelt, bevor der Nutri-Score dann eingeführt wurde. Also ein Modell, was für Verbraucher absolut nicht verständlich ist und wo man eben keine einfache Information bekommt. Also große Teile der Industrie wehren sich nach wie vor dagegen und die möchten eben, dass es nicht leicht erkennbar ist, wie die Nährwertqualität ihrer Produkte ist.
Kann darin vielleicht sogar eine Chance in der Freiwilligkeit liegen? Also, dass das Label so eine Dynamik innerhalb der Branche auslöst, Druck ausübt. Motto, es kann sich jetzt niemand mehr leisten, das Label nicht aufs Produkt zu setzen, wenn man nicht das schwarze Schaf in der Branche sein will.
Sie erwarten ganz schön viel. Also sagen wir mal so, ein klein wenig Druck tut es sicherlich, aber das ist halt immer noch relativ gering. Das ist das, was Frau Molling ja auch gerade sagte. Die haben reformuliert schon zum Teil und haben eben dann genau den Gemüseanteil für die Pizza quasi so berechnet, dass man dann eben eine Stufe besser damit kommt. Ne? Da ist dann aber auch kein Gramm mehr Gemüse drauf als nötig. Und das ist natürlich schon, aber der Anreiz der Reformulierung ist da. Und wenn man schon mal angefangen hat zu reformulieren, weil eben, also zu verbessern im Sinne von weniger Salz, weniger Zucker oder weniger Fett, dann will man das natürlich auch als Werbung nutzen. Und das ist ja das, was McCain ganz offensichtlich jetzt auch macht und sagt, ja, Kartoffelprodukte sind gar nicht so schlecht, die werden immer mit den anderen bösen Sachen in einen Topf geschmissen. Also werden wir anfangen, das zu labeln. Und natürlich wird das etwas Druck erzeugen, zumal ja bereits die ersten Einzelhändler gesagt haben, wir wollen unsere Produkte, unsere Eigenmarken auch mit dem Nutri-Score angeben. Also da haben die Discounter wie Aldi und Lidl bereits angekündigt, das zu machen. Rewe und Edeka wollen auch auf dieser Geschichte mitspielen. Und dann kommen natürlich andere unter Druck, wenn man nämlich sieht, ach, gelabelte Produkte werden besser verkauft, dann muss man sich als Hersteller überlegen, ob man vielleicht dann doch mal mitmacht.
Aber wir sehen ja in Frankreich und in Belgien leider dann eben auch, wo die Grenzen liegen. Also dort gibt es den Nutri-Score ja schon seit ein paar Jahren. Und wir sind zum Beispiel jetzt in Frankreich so weit, dass etwa 40-50% der Produkte gekennzeichnet sind, jetzt nach 3 Jahren. Also das ist dann eben schon so eine gewisse Dynamik entfaltetes. Und es sind natürlich dann auch eher die ausgewogenen Produkte. Es sind eben auch vor allem die Eigenmarken, auch die Biobranche in Frankreich übrigens nicht. Also die wehren sich genauso wie hier. Übrigens auch gegen den Nutri-Score, also verwenden diesen nicht freiwillig. Also da sieht man eben einfach, wo die Grenzen sind. Gerade die Hersteller, die wirklich nicht reformulieren können, die nur unausgewogene Produkte herstellen, also zum Beispiel Ferrero, wird niemals freiwillig einen Nutri-Score auf die Produkte drucken. Die haben alles in Rot und haben, glaube ich, ein Produkt, ein Eis, das ein orangenes D hätte, sonst hätte alles ein rotes E. Die würden das freiwillig nicht tun. Und so bleibt es eben, ja, beschränkt auf freiwilliger Ebene. Und so eine verpflichtender Nutri-Score, der wäre natürlich auch die effektivste Reformulierungsstrategie, die man sich vorstellen könnte. Weil wenn er verpflichtend wäre, dann hätten natürlich alle Hersteller den Anreiz, Zucker, Fett, Salz zu reduzieren. Und das würde sicherlich deutlich mehr bringen als so eine freiwillige Strategie, wie Frau Klöckner sie derzeit.
Moment, habe ich das eben richtig verstanden? Die Biobranche wehrt sich gegen Nutri-Score? Warum das denn?
Also da kann man natürlich mutmaßen. Die offizielle Begründung ist, dass Zusatzstoffe nicht mit in die Berechnung kommen, dass man ja auch über das Label nicht sieht, wie dass das Produkt ökologisch hergestellt wurde. Das finde ich so ein bisschen eine merkwürdige Begründung, weil natürlich ist es eine Nährwertkennzeichnung. Es ist keine Zusatzstoffkennzeichnung. Das ist nicht immer schön. Also Frau Schütze hat das Thema Süßstoffe ja auch angesprochen. Da wäre es natürlich teilweise schön, wenn man das irgendwie mit abbilden könnte, aber das geht eben nicht. Also es wird einfach zu komplex. Bei Getränken wird es wahrscheinlich noch möglich sein. Ich glaube, das ist auch in der Diskussion, dass also süßstoffgesüßte Getränke zumindest keine grüne Bewertung mehr bekommen werden in Zukunft. Aber sie können natürlich nicht alle Dimensionen der Lebensmittelproduktion mit einer Kennzeichnung abbilden. Das geht eben nicht. Sie müssen immer sich beschränken auf gewisse Dimensionen. Und der Nutri-Score informiert eben über Zucker, Fett, Salz, Ballaststoffe, Protein, Obst- und Gemüsegehalt und Kalorien, aber nicht über enthaltene Zusatzstoffe, nicht darüber, ob das Produkt regional ist oder nicht, ob es irgendwie ökologisch hergestellt wurde oder nicht. Da gibt es dann eben andere Kennzeichnungsformen. Und da könnte man natürlich auch zum Beispiel im Bereich der Zusatzstoffe sicherlich politisch nochmal einiges verbessern und verändern. Also ich glaube auch der Großteil der Zusatzstoffe, den könnte man auch einfach verbieten und den braucht auch niemand. Also ganz viele dieser Zusatzstoffe, die sind ja auch gar nicht benötigt. Aber dann mit so einem Argument, also zu sagen, das bildet nicht alles ab und deswegen lehnen wir das ab. Den Nutri-Score abzulehnen, finde ich ehrlich gesagt nicht sehr überzeugend. Und dann habe ich auch ehrlich gesagt eher den Verdacht, dass die Biobranche vielleicht auch fürchtet, dass man mit einem Nutri-Score auch sehen könnte, dass viele Bioprodukte eben auch Zucker- und Fettbomben sind. Also auch im Bio-Bereich finden Sie eben die zuckrigen Frühstücksflocken, die an Kinder vermarktet werden. Auch dort gibt es eben viele Produkte, die nicht ausgewogen sind. Also nur weil es Bio ist, ist es eben nicht automatisch gesünder. Und klar. Da denke ich, die Branche auch ein bisschen Sorge, dass mit dem Nutri-Score eben auch ersichtlich wäre, dass nicht automatisch alles gesund ist, was ein Bio-Label hat.
Also der Bio-Schokokuss kriegt trotzdem das rote E und das möchte man im Zweifelsfall nicht sehen. Wir haben nicht mehr viel Zeit, wir sind fast am Ende, aber natürlich eine ganz wichtige Frage ist noch offen. Warum gibt es dieses Nutri-Score nicht europaweit, EU-weit, wenn doch schon gute Erfahrungen gemacht wurden in Frankreich, ich glaube in Belgien und in einigen anderen Ländern?
Spanien zum Beispiel. Auch.
Woran hakt's?
Ja, Portugal, Luxemburg wird es jetzt einführen. Also das ist europaweit auf dem Vormarsch, aber sie haben in Europa derzeit eine schwierige Situation, weil wir haben die skandinavischen Länder, die verwenden schon seit vielen Jahren das sogenannte Keyhole-System. Das ist eine reine Positivkennzeichnung. Dann haben sie eben den Nutri-Score. In Großbritannien gab es eben noch die Ampel. Gut, die sind jetzt erstmal außen vor. Aber dann haben sie eben jetzt auch eine Reihe von Ländern, die sich zusammengeschlossen haben gegen den Nutri-Score und die vor allem unter der Vorhut, sagen wir mal, von Italien sich dagegen wehren. Und Italien hat, wie gesagt, ein eigenes Modell, was ich vorhin kurz angesprochen habe, in den Ring geworfen, was absolut unverständlich und kontraintuitiv ist. Und da spielen natürlich viele Interessen rein. Der Europäische Bauernverband ist auch gegen den Nutri-Score. Also die Industrie, ein Teil der Industrie wehrt sich, ein Teil der Industrie befürwortet es. Einige Länder sind dafür, einige sind dagegen, einige verwenden andere Modelle. Also das ist eine komplexe, sehr komplexe Situation und da wird es noch lange, lange weitergehen, die Diskussion auf europäischer Ebene. Die Kommission hat im Rahmen der sogenannten Farm-to-Fork-Strategie ja gesagt, sie möchten Ende 2022 ein verpflichtendes Label vorschlagen. Wir wissen noch nicht, welches das sein wird und wir sind natürlich gespannt und da werden noch ganz, ganz viele Diskussionen stattfinden. Frau Klöckner hat gesagt, sie wird sich zumindest für einen einheitlichen Nutri-Score einsetzen auf europäischer Ebene. Von verpflichtend ist da leider noch nicht die Rede, also auch sie ist nicht für eine verpflichtende Kennzeichnung bislang. Da gibt es wirklich noch viel zu tun und da gibt es eben viele unterschiedliche Interessen, die damit reinspielen. Also wir bleiben natürlich auch dran und ich hoffe sehr, dass wir in ein paar Jahren dann soweit sind, dass wir wirklich den Nutri-Score auf allen Produkten haben, aber das wird noch ein langer Weg.
Frau Schütze, Sie haben das Schlusswort.
Ja, ich muss die ganze Zeit über diese ganzen Zusatzstoffe noch nachdenken, weil ich glaube, das ist tatsächlich einer der Hauptgründe auch für die Biobranche und dann daneben, dass man halt Bioprodukte ja genauso fett- und salzhaltig haben kann oder zuckrig. Denn es ist so, dass natürlich diese Zusatzstoffe ja nicht berücksichtigt werden, wir aber hauptsächlich verarbeitete Produkte haben und die können natürlich auch nur massiv, ich sag mal, grüner belabelt werden, wenn entsprechende Zusatzstoffe das möglich machen. Und das sind nicht nur Süßstoffe, das ist auch, wenn ich ein Fett rausnehme, da muss ich irgendwas anderes reinmachen, damit es funktioniert. Und da helfen mir Zusatzstoffe, dann immer noch ein essbares Produkt zu haben. Und das ist natürlich in der Tat eine Grenze, die ich beim Nutri-Score auch ganz klar sehe und wo man nur hoffen kann, dass es bei der Weiterentwicklung dann vielleicht irgendwann auch eine Berücksichtigung findet. Und das wiederum bremst aber auch die europäische Ebene letztendlich aus, weil natürlich eine solche Weiterentwicklung überhaupt nicht gewünscht ist.
sagt Sabine Schütze, Ernährungsberaterin der SWR-Fachredaktion Umwelt und Ernährung. Außerdem hier in der Sendung Luise Molling, Expertin für Übergewichtsprävention beim Verein Foodwatch in Berlin. Ganz herzlichen Dank an Sie beide fürs muntere Diskutieren und Ihnen allen fürs Zuhören, sagt Gregor Papsch.